Rezeptfrei, der Podcast der DRK-Kliniken Berlin mit Matthias Henke.
Heute Endometriose, wenn jede Blutung zur Qual wird. Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rezeptfrei, Ihrem Lieblingspodcast rund um Krankenhaus und Gesundheit. Und wir starten mit einer neuen Serie. Es geht um die gynäkologischen Erkrankungen. Und da ist die Folge 1, die Endometriose. Was ist denn diese Erkrankung überhaupt? Woher kommt sie? Was für Symptome kann man haben und wie sieht eine Therapie aus? Aber wir haben auch einen Schwerpunkt auf Kinderwunsch und Endometriose. Kann ich mit Endometriose schwanger werden? Und was gibt es so für Hausmittelchen, um Endometriose-Symptome zu lindern? Das alles klären wir heute. Viele, viele Fragen. Ich hoffe auf viele Antworten. Und dafür habe ich meinen Gast. Sie ist Oberärztin der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe der DRK Klinik in Berlin-Westend. Und ihr Name Dr. Med. Viola Balzer. Also, los geht's. Vielen Dank, dass Sie da sind, Frau Dr. Balzer, und herzlich willkommen bei Rezeptfrei.
Moin, Herr Henke.
Tachchen. Ja, wir reden heute über Endometriose.
Das ist richtig.
Was ist denn das überhaupt? Was ist Endometriose?
Ja, also Endometriose wird letztlich als Erkrankung beschrieben, wo sich die Schleimhautzellen der Gebärmutter oder schleimhautähnliche Zellen der Gebärmutter nicht nur in der Gebärmutter befinden, sondern letztlich überall im Körper befinden können, hauptsächlich intraabdominal oder auch im kleinen Becken und das mit verschiedensten Symptomen einhergeht tatsächlich. Es wird auch als Chamäleon der Gynäkologie beschrieben, weil es einfach einen so vielfältigen Symptomkomplex mit sich bringt, dass die Diagnose einfach sehr schwer fällt.
Ach so, okay. Da fangen wir erstmal an. Was hat man denn für Symptome?
Also die häufigsten Symptome, mit denen sich die Patientinnen oder auch Personen mit Uterus bei uns vorstellen, sind tatsächlich starke Schmerzen bei der Periode. Wobei diese sowohl von Anfang an als auch im Verlauf des Lebens auftreten können und oft einen Progress zeigen und immer schlimmer werden. Andere Symptome sind ausgeprägte Blutungen oder aber auch Schmerzen, die nicht nur periodenbezogen sind, sondern auch ganz untypisch irgendwann im Zyklus auftreten können. Es können stärkste Beschwerden beim Wasserlösen entstehen oder auch beim Stuhlgang mit starken Unregelmäßigkeiten, mit Wechsel zwischen Obstipation oder Diarrhoe zum Beispiel. Und viele Patienten beschreiben auch einen sogenannten Endobelly.
Ein Endobelly? Was ist ein Endobelly?
Genau, beim Endobelly kommt es zu extremen Blähungen, die insbesondere in der zweiten Zyklushälfte auftreten und die Patienten so stark belasten, dass sie quasi wie schwanger aussehen.
Ach so. Oh.
Die dann aber mit Periodenbeginn oft besser werden.
Okay.
Genau, das tritt sehr oft auf. Und auf der anderen Seite stellen sich Patientinnen eben auch mit unerfüllten Kinderwunsch bei uns vor.
Oh ja, ja, da kommen wir ja auch gleich nochmal genauer hin. Aber woher kommt denn so eine Endometriose? Das hört sich ja hart an, ja genau, hart, seltsam.
Hart und seltsam, ja. Ja. Leider wissen wir es noch nicht. Es gibt mehrere Entstehungstheorien, es wird noch sehr viel daran geforscht. Die gängigste Theorie aktuell ist die sogenannte TIA-Theorie, in dem man davon ausgeht, dass aufgrund einer Hyper- oder Dysperistaltik innerhalb der Muskelschicht der Gebärmutter Scherkräfte entstehen und dabei Zellen aus der Schleimhautschicht, die eben aus zwei Schichten besteht, und aus der Basalzellschicht gesunde Zellen rausgeschleudert werden, wenn ich das bildlich vorstellen möchte.
Ja, das ist aber auch nicht nett.
Nee. Erklärt zum einen schon mal die starken Schmerzen, weil wenn ein Muskel natürlich arrhythmisch arbeitet, macht das schon mal starke Schmerzen.
Ja.
Und dann passiert immer etwas, das bei uns allen Frauen passiert. Wir bluten natürlich quasi raus, aber ein Teil geht auch immer über die Eileiter nach innen. Dadurch werden diese Zellen nach intraabdominal verschleppt. Es sind halt gesunde und lebende Zellen und die können sich innen drin wieder ansammeln.
Ach so.
Und machen dann eben genau das, was die Schleimhautzellen in der Gebärmutter auch machen. Die wachsen halt unter Hormoneinfluss jeden Monat Und bilden wir so eine funktionale Schicht, die dann durch Hormonentzug abblutet und dann die entsprechenden Beschwerden verursacht.
Das ist ja gemein, irgendwie.
Gemein, ja.
Ja. Okay. Und gibt es da irgendwie ein Alter? Also wann kann man mit so einer Erkrankung rechnen? Gibt es da irgendwie so einen Altersschwerpunkt? Also
es ist sehr schwer zu sagen, weil theoretisch kann das von Anfang an eben bestehen. Das Traurige aktuell noch in Deutschland, aber wir sind ja zum Glück auf dem Vormarsch, ist, dass die Diagnosestellung einfach noch ein sehr, sehr langer Prozess ist. Und die meisten Patienten zwischen erstmaliger Vorstellung mit der Beschwerden bis zur Diagnosestellung 6 bis 7 Jahre benötigen.
6 bis 7 Jahre?
Oh. Ja, und sich eben bei zahlreichen Ärzten vorstellen, weil die Symptome so vielfältig sein können, bis jemand tatsächlich mal darauf kommt, dass es eine Endometriose sein kann. Deswegen lässt es sich schwer zu sagen, in welchem Alter es tatsächlich auftritt, weil es einfach eine sehr hohe Dunkelziffer wahrscheinlich auch von sehr jungen Patienten noch gibt, die auch schon betroffen sind.
Okay, aber jetzt so in meinem Laienwissen müsste das doch mit der Menopause eigentlich fast aufhören, oder?
Ja, tatsächlich werden die Beschwerden bis dahin dann besser. Es ist halt eher eine Erkrankung des reproduktiven Alters, also zwischen Periode bis Periodenende.
Ja, okay.
Genau, ach so. Weil es einfach hormonabhängig ist. In der Menopause lassen die Hormone nach und damit meistens die Beschwerden.
Okay, also in dem Falle wäre das dann praktisch dann ausgeheilt.
Ja, zumindest beschwerdearm.
Ah, okay.
Los. Ja.
Okay, aber wie sieht denn jetzt so eine Therapie aus, wenn man da jetzt so eine Diagnose, oder wie stellt man überhaupt eine Diagnose? Fangen wir mal so an und dann die Therapie.
Auch das, ja. Diagnosenstellung ist halt, auch da werden wir besser, sagen wir mal so, es ist nicht einfach. Bedarf einfach einer sehr ausführlichen Anamnese, Anamnese der Beschwerden der Patientin und einer gründlichen körperlichen Untersuchung und dann einem transvaginalen Ultraschall, mit dem man tatsächlich, auch da werden wir besser zum Glück, viele Herde mittlerweile sehen kann.
Ah, okay.
So Herde, die sich im Bauchfell befinden, lassen sich eher schwerer am Ultraschall darstellen. Da könnte man weiterführende Diagnostiken machen, wie zum Beispiel eine MRT-Untersuchung. Und im ausgeprägtesten Fall letztendlich dann eine Bauchspiegelung.
Ah, okay.
Bis dahin war das halt bis vor kurzem noch der Goldstandard, eine Bauchspiegelung machen zu müssen, um die Endometriose zu sichern, weil das ist letztlich der einzige richtige Weg, indem ich reinschreibe, ein Herd rausschneide und der Pathologe sagt, das ist die Endometriose.
Ah, okay. Also ist dann so eine kleine OP, wo ich dann in den Bauchraum gehe, oder?
Ja, ganz genau. Aber da gehen wir ein bisschen von weg tatsächlich, weil die Symptome und der Ultraschall mittlerweile so zielführend sind, dass es zur Therapieentscheidung erstmal reicht.
Okay.
Ja.
Gut, Therapie.
Therapie.
Was kann man tun?
Vieles und vieles auch nicht. Also die beiden hoch aufgestellten Therapiemöglichkeiten der Endometriose sind natürlich das einzig Kausale, das wir haben, ist eine hormonelle Therapie, also diesen Zyklus zu durchbrechen, durch den diese Herde halt getriggert werden und durch den die Symptome entstehen. Und das mache ich, indem ich quasi die Antibabypille nehme und da vor allem eine gestagenbetonte Pille.
Ah, okay.
Gestagene entziehen diesen Endometrioseherden ihr Puffer. Ja, darunter können die kleiner werden, atrophieren und sind einfach nicht mehr aktiv. Und dadurch sind fast 70% der Patienten, wenn man den ein Jahr lang die effektiv damit behandelt, und effektiv heißt keine Periode mehr bekommen, tatsächlich so schmerzbefreit, dass die gut leben können damit. Ja, oder tatsächlich gar keine Beschwerden mehr haben.
Ein Jahr lang?
Ja, also nach einem Jahr in Studien, also es ist schon früher, aber nach einem Jahr sind auf jeden Fall 70%.
Achso, aber die Pille muss ich trotzdem weiternehmen?
Die muss man dann eigentlich immer nehmen.
Okay.
So wie Frau Mexner, wenn ich sie ein bisschen zitieren darf, immer so schön sagt, sein Diabetiker muss leider sein Insulin nehmen und ein Endometriosiker muss letzten Endes dann am Ende wahrscheinlich seine Pille nehmen, um gut behandelt zu sein. Aber das trifft natürlich leider auf die große Diskrepanz mittlerweile in der Bevölkerung, die ja alle eigentlich gerne weg wollen von den Hormonen.
Genau. Und dann ist man ja auch meistens in dem Alter, wo man halt Kinder
bekommen möchte.
Genau, da kommen wir zur großen Frage. Die Pille ist ja eher gegen, also weil ich es gelernt habe.
Genau. Ja, da kommen wir genau in die Bedrohung, in der wir uns häufig befinden. Was mache ich dann mit den Patienten, die dann aktiv den Kinderwunsch haben? Die können natürlich keine hormonelle Therapie bekommen.
Ja.
Und da stehen wir dann irgendwie an der Schlüsselfrage, wie kann ich weiterhelfen? Und dann kommen wir doch oft noch wieder an den Punkt der Operation.
Ah, okay.
Weil natürlich kann ich operieren und diese Herde entfernen.
Mhm. Also muss ich mir dann so vorstellen, dass man dann in den Bauchraum und dann die verschiedenen Herde sucht und
rausschneidet.
Ah, okay.
Groß gesagt, genau. Ja. Und das ist dann aber, ja, es kann helfen, ja, es ist aber keine hundertprozentige Garantie, dass Beschwerden damit immer besser werden.
Mhm.
Und es ist leider auch keine hundertprozentige Garantie, dass ich dadurch besser schwanger werde. Ja, weil das ist ja dann die große Frage bei Thema Kinderwunsch und schlechter schwanger werden.
Mhm.
Was macht die OP? Und da gibt es eigentlich nur ein bisschen Studien, die sagen, wenn ich die peritonealen Herde entferne, sind die Lebendgeburtraten hinterher etwas besser. Aber nur einmal, also noch nur einer OP, die ich jemals mache und auch nur ungefähr für ein Jahr.
Okay.
Und für alle Herde, die sich beispielsweise im Eierstock befinden oder auf Organen befinden, konnte das bisher in Studien nicht bewiesen werden.
Mhm. Okay, und da ist dann eigentlich schwierig, Kind zu kriegen.
Schwierig. Ja, das heißt also nicht schwierig, ja, man darf immer nicht verzweifeln, ja.
Ja.
Endometriose ist auch immer vergesellschaftet irgendwie mit der Sterilität und dem Kinderwunsch,
mhm.
aber es werden viele Patienten mit einer Endometriose problemlos schwanger und kriegen problemlos ihre Kinder, ja.
Ah, okay.
Aber es kann ein Faktor sein dafür, dass man schwerer schwanger wird.
Mhm.
Und etwa 30-50% der Endometriose-Patientinnen haben tatsächlich aufgrund der Endometriose eine Infertilität. Aber
okay,
auf der anderen Seite fast 70% schaffen es auch so, darf man auch nicht vergessen.
Okay. Also auf natürlichem Wege oder muss man da dann irgendwie noch irgendwas helfen?
Also irgendwelche? Viele schaffen es auf natürlichem Wege und für alle anderen gibt es dann eben die Vorstellung in Kinderwunschklinik, Kinderwunschzentrum, wo man entweder durch hormonelle Stimulation dem Patienten helfen kann oder aber, wenn aufgrund der Endometriose Verklebungen beispielsweise an den Eileitern oder Eierstöcken da sind, kann man diesen Patienten durch assistierte Reproduktion, also IVF oder ICSI-Therapien, ebenfalls gut helfen.
Mhm. Ja. Okay. Und wenn ich dann nun schwanger bin, gibt es dann noch Probleme irgendwie bei der Entbindung oder sowas? Oder ist es dann eigentlich, wenn ich erstmal damit durch bin sozusagen, läuft es weiter?
Das ist erstmal schon mal gut.
Das ist schon mal gut.
Aber auch da gibt es so ein bisschen diskrepante Studien. Gerade am Anfang, es gibt auch die Endometriose, die in der Wand der Gebärmutter sitzt. Das heißt dann Adenomyose. Bei diesen Patienten konnte man zeigen, dass die eine etwas höhere Abortrate, also Fehlgeburtraten im Anfang der Schwangerschaft haben. Tendenziell früher mal einen Blasensprung haben oder Frühgeburten. Aber das ist sehr, sehr gering. Und für alle anderen laufen die Schwangerschaften eigentlich gut.
Okay.
Wenn sie es erstmal geschafft haben.
Okay. Gibt es denn irgendwas, was man tun kann, um vielleicht keine Endometriose zu kriegen oder was dagegen zu tun? Also keine Ahnung, ganz viel ins Thermalbad gehen oder Salat essen oder irgendwas?
Also da wir ja leider noch nicht so genau wissen, wie das Ganze entsteht,
ja.
haben wir leider auch noch nicht so richtig etwas, um das zu verhindern.
Mhm. Oder Risiken, also dass ich auf irgendwas verzichten soll, also keine Ahnung, nicht so viel rauchen oder…
Nicht rauchen ist immer gut, würde ich grundsätzlich empfehlen.
Gut.
Nein, also es gibt ein bisschen Hinweise auf familiäre Häufungen, also wahrscheinlich irgendwo ein bisschen Genetik springt mit rein, aber ansonsten gibt es leider wenig.
Also kann im Prinzip jeden treffen und
kann leider jeden treffen.
Man kann da nicht viel tun und dann nachher nur therapieren.
Genau. Bei den Therapien, aber finde ich immer wichtig zu sagen, klar haben wir die hormonelle Therapie und das ist das einzig Kausale, was wir im Moment haben, um die Endometriose ein bisschen in Schach zu halten, mit der OP ein bisschen im Hintergrund, um noch zu helfen. Aber es gibt auch viele, viele konservative Maßnahmen, die ich drumherum machen kann, als Patientin in der Selbstwirksamkeit, um sich selbst zu helfen.
Mhm.
Ja, da spielen Dinge wie eine antientzündliche Ernährung mit rein.
Mhm.
Da kann man sich auch Hilfe draußen holen durch Ernährungsberatung. Aber letzten Endes gehört halt alles dazu, was Kaffee und Wein angeht.
Mehr oder weniger?
Weniger leider.
Ach so.
Dass alle was Spaß macht, ein bisschen zu meiden.
Okay.
Es gibt aber auch ein Nahrungsergänzungsmittel, das heißt Pycnogenol. Das ist letztlich Seerindenkieferextrakt.
Ah, okay.
Das in der Entzündungskaskade und in der Schmerzkaskade wirkt und hervorragende Ergebnisse hat zeigen können, Patienten zu helfen.
Achso, und das kriege ich dann einfach in der Apotheke?
Kann
oder?
Man sich kaufen.
Genau. Okay.
Ja.
Okay.
Und Kurkuma, also goldene Milch,
kann
ebenfalls helfen. Ja.
Ja.
Dann Bewegung und Sport, insbesondere Ausdauersport, aber auch Yoga.
Achso, das
hilfreiche
ist...
Hilfreiche Dinge.
Ah, okay, ja.
Genauso wie Physiotherapie, ja, weil man, es sind letztlich chronische Schmerzpatientinnen häufig. Und bei denen hat man zeigen können, dass aufgrund dieses Schmerzsyndroms es zu einer Überspannung des Beckenbodens kommt.
Mhm.
Und dadurch zusätzlich Schmerzen entstehen.
Ja, ach so.
Ich kann mir vorstellen, wie wenn ich mir einen Wirbel ausknacke in der, im Nacken, dann gehe ich in eine Schonhaltung und dann ist der Wirbel nachher vielleicht drin, aber es tut immer noch alles weh, weil der Muskel halt so völlig verspannt ist.
Ja, klar, habe ich einfach irgendwo Schmerzen, verspannt sich auch alles ringsrum.
So ist es. Und so kann man sich es im Beckenboden auch ein bisschen vorstellen. Wenn natürlich immer ein dauernder Schmerzreiz ist, überspanne ich diesen Beckenboden, um ein bisschen dagegen zu spannen.
Also so ein gezieltes Beckenbodentraining.
Gezieltes Beckenbodentraining auf Entspannung ausgelegt mit spezialisierten Beckenbodenphysiotherapeuten oder aber durch Yoga kann zusätzlich Linderung bringen. Mhm. Genauso wie Akupressur hat sich bei Endometriose-Patienten als wirksam erwiesen.
Ah, okay. Okay, Akupressur muss man ja auch die richtigen Punkte kennen. Gibt es da ein gutes YouTube-Video?
Also ich, ich würde es unter Anleitung machen lassen.
Oh, okay. Okay.
In also, Eigentherapie.
Aber zum Physiotherapeuten irgendwo oder jemand, der Akupressur halt kann.
Genau. Mhm. Das kann alles verschrieben werden durch die entsprechenden Fachärztinnen.
Achso, das macht dann mein entsprechender Gynäkologe? Oder
so ist es.
Kann das auch der Hausarzt?
Der Hausarzt kann das letztlich auch, aber der logischere Weg ist ja, dass die Patientinnen sich häufiger eher beim Frauenarzt, Frauenärztin vorstellen und da mit ihren Beschwerden in Behandlung sind.
Okay. Ja. Spannend. Jetzt habe ich irgendwo mal gelesen, das ist auch eine Erkrankung, die zunimmt. Kann das sein? Oder ist das jetzt nur, dass man einfach mehr Diagnose erstellt, dass es eher mehr entdeckt wird?
Ich denke, es wird einfach mehr entdeckt.
Ja. Ja.
Okay. Zum Glück steigt das Bewusstsein da draußen, vor allem in den letzten Jahren.
Ja.
Bis dahin wurden Patientinnen ja eher immer abgetan mit einer Periode muss halt wehtun und so ist es einfach. Und so langsam steigt einfach das Bewusstsein dafür. Es gibt immer häufiger Endometriosezentrum, also spezialisiertere Zentren, wo die Patientinnen hingeschickt werden können, aber auch bei den niedergelassenen Kollegen, Kolleginnen steigt das Verständnis und auch die Ausbildung dahingehend, sich fortzubilden und Diagnosen zu stellen und zu therapieren und auch einfach das Bewusstsein dazu haben. Ne? Aber wie ich schon sagte, es wird vermutet, dass fast 10% der weiblichen Bevölkerung Endometriose hat. Und die Neudiagnoserate liegt im Moment noch bei 1% pro Jahr. Also die Diskrepanz ist einfach noch groß.
Mhm.
Also da haben wir immer noch was vor uns.
Ja, scheinbar. Das sind eine ganze Menge. Aber hier in die DRK-Klinik Berlin Westend kann man auch kommen?
Kann man auch kommen, gerne. Dann landen Sie bei mir.
Na, das ist doch schon mal gut. Sehr schön. Ja. Okay, haben wir denn noch irgendwas Wichtiges vergessen zu der Endometriose?
Also ich überlege immer noch, also ich finde wichtig, dass einfach das Bewusstsein da ist, dass es diese Erkrankung gibt, dass Frauen und Patientinnen und Menschen mit Uterus, wer auch immer Beschwerden hat, bitte ernst genommen werden soll, wenn das so ist. Es muss niemand leiden.
Mhm.
Es gibt Behandlungsmöglichkeiten. Man muss Mut haben dafür, sich zu stellen, sich auch gegen Familie und Freunde vielleicht durchzusetzen und zu sagen, ja, nee, ich finde es jetzt aber nicht normal, dass es jeden Monat so stark wehtut und ich nicht irgendwie arbeiten gehen kann oder am Leben teilnehmen kann. Mut ist auch im Zweifel bei der Frauenärztin oder beim Frauenarzt klar zu machen und mal durchzusetzen, dass man im Zweifel spezialisiert weiter untersucht werden möchte.
Ja.
Aber auch Hoffnung, es gibt Besserungen, es gibt Sachen, die man machen kann und es ist nichts verloren.
Mhm. Ja, und die Forschung scheint ja auch voranzugehen. Die
Forschung geht voran, es geht vor allem auch Forschung dahin, es weniger invasiv zu machen, dass wir vielleicht wirklich irgendwann nicht mehr einfach diese OP brauchen, um es zu diagnostizieren.
Mhm.
Was Speicheltests angeht, die sind leider aktuell einfach noch nicht so weit in Studien, dass sie so akkurat sind, dass wir sie einsetzen können, aber es wird daran geforscht.
Okay.
Es wird an spezialisierteren Medikamenten geguckt, die auch in der Entzündungskaskade mit eingreifen und nicht vielleicht immer nur die hormonelle Seite betrachten.
Mhm.
Ja.
Ah ja. Okay.
Gibt etwas.
Das macht der Hoffnung. Es gibt Licht auf jeden Fall.
Es gibt Licht. Nicht verzweifeln.
Wunderbar. Hört sich gut an. Da kann ich nur noch sagen, Frau Dr. Walser, vielen Dank, dass Sie mich hier so gut aufgeklärt haben und unsere Hörer.
Und gerne für die Einladung.
Ich danke auch. Bis zu einem nächsten Mal.
Bis dahin.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Danke, dass Sie wieder dabei waren. Das war der Podcast Rezeptfrei der DRK-Kliniken Berlin mit Matthias Henke. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.drk-kliniken-berlin.de. Abonnieren Sie gerne diesen Podcast. Rezeptfrei erscheint alle 2 Wochen neu.